Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Heute geht es um den alten und den neuen Bund und um das Verhältnis zueinander. Welche Bedeutung hat der alte Bund für uns heute? Die Bibel sagt uns, dass die gesamte Bibel Gott durchhaucht sei. Also Theopneustos, ein griechisches Wort, ist also altes und Neues Testament durchhaucht von Gottes Geist. Als Paulus das schrieb an Timotheus, gab es nur das Alte Testament, er hat zunächst das gemeint. Es gibt ja Leute, die denken, das Alte Testament sei überholt und vom Neuen abgelöst worden. Dem ist nicht so. Das ist, wie wenn man beim Eis in der Tüte nur das Eis in die Hand nimmt und die Tüte wegschmeißt, weil man sagt, ich will ja ein Eis und keine Waffel essen, nicht wahr? Paulus schreibt an Timotheus, du bist von Kindesbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut. 2. Timotheus 1, Vers 15. Die geeignet sind, die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann schreibt er eben diesen Satz, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt, durchhaucht. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Sie lehrt uns, die Wahrheit erkennen, sie überführt von Sünde, sie bringt uns auf den richtigen Weg und sie erzieht uns. All das steht im Alten Testament. Im Alten Testament sehen wir, wie Gott in diese Welt hineinwirkt. Wir erkennen Wahrheiten. Wir erkennen Wahrheiten, wo kommen wir her, wer hat die Welt gemacht. Oder wie geht Gott mit Menschen um, die ihm vertrauen. Dass er sie prüft, Buch Hiob. Dass er beruft, Abraham, dass er Sünde vergibt, ein David, dass er Geduld hat und immer wieder wirkt und dass sein Leben mit Gott kein Leben ist, das auf Wolke 7 stattfindet, sehen wir am Weg mit Josef, ein Mann, der eine wunderbare Berufung hatte, Träume über die Zukunft, aber sein Weg ging eigentlich immer nur bergab. Aber bei allem war Gott dabei, auch darin erkennen wir Gottes Treue. Das Alte Testament spiegelt uns die Herzen, denn der Mensch hat sich nicht verändert. Wir sind und bleiben, auch wie sie im Alten Testament war. Das Alte Testament ist also nicht irrelevant. Mir sagte eine Frau, ich bin neutestamentlich, und sie hatte damit im Grunde die Grundlage genommen. Jesus öffnet seinen Jüngern das Verständnis für den Teil der Bibel, den wir das Alte Testament hatten, nennen, denn aber sie nur hatten, es gab noch kein Neues Testament. Und er hält auch den führenden Juden, den religiösen Juden, die waren fromm bis an den Stehkragen, aber blind für Gottes Absichten, obwohl sie die Schrift kannten. Er sagt, wenn ihr Mose wirklich geglaubt hättet, würdet ihr auch mir glauben, denn es steht ja von mir geschrieben. Man kann also Bibelleser sein, ohne überhaupt was zu begreifen, wenn man sie unter Vorbehalt liest. Und später, als er diesen Jüngern begegnet, die nach Emmaus wandern, sagt er, was seid ihr denn so schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing an bei Mose und ging durch sämtliche Propheten. Das würde uns ganz schön schwer fallen, Jesus aus dem Alten Testament darzustellen. Aber wenn wir das entdeckt haben, wie viel Gott im Alten Testament bereits über ihn ausgesagt hat, viele Einzelheiten, es sind mehr als 300 Einzelheiten, dann erkennen wir, die Geburt Jesu war keine spontane Idee von Gott, sondern war lange vorgeplant. Gott steht außerhalb der Zeit, er hat Er hat Prophetien über Jesus gegeben, die sich bis in die Einzelheiten erfüllt haben. Und das ist fantastisch. Das Alte Testament zeigt uns einen Gott, der geplant hat, der uns im Sinn hatte, noch ehe wir uns überhaupt ihm zugewendet haben. Das Alte Testament ist die Basis, auf der das Neue aufbaut. Paulus hat nie versucht, die Juden vom Alten Testament abzuwenden, wo er sagte, das ist Schnee von gestern, jetzt gilt das, was ich euch erzähle, sondern er hat sich immer wieder auf die Schrift bezogen. Hat immer wieder nachgewiesen, schaut mal her, das, was wir euch bezeugen, als Wirklichkeit ist im Alten Testament verankert. Apostelgeschichte 17, die Juden von Beröa waren weniger eingenommen als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Der Prüfungsmaßstab war die Schrift des Alten Testamentes. Es ist also nicht gering zu achten. Und in Apostelgeschichte 28 hören wir, dass Paulus in Rom eben die Juden in Rom auf gleiche Weise zu überzeugen suchte. Ich habe in einem Brief von Dietrich Bonhoeffer an einen Eberhard Bethge folgendes Zitat. Er sagt, wenn der Zorn und die Rache Gottes über seine Feinde als gültige Wirklichkeit stehen bleiben, kann von Vergebung und von Feindesliebe etwas unser Herz berühren. Wer zu schnell und zu direkt neutestamentlich sein und empfinden will, ist meines Erachtens kein Christ. Wir haben darüber ja schon manches Mal gesprochen und jeder Tag bestätigt mir, dass es richtig ist. Dieser Mann war unrechtmäßig eingesperrt, er musste Frust haben, er musste Zorn empfinden, er musste sich mit der Gegenwart auseinandersetzen. Zorn empfinden gehört zu unseren menschlichen Fähigkeiten, zu Recht und Unrecht. Wer keinen Zorn empfindet, sondern gleichmütig ist, der hat sich irgendwo ausgeklinkt. Und sein Lesen im Alten Testament hat ihm gezeigt, weil Gott auch ein Gott des Zornes und der Rache ist, darum kann ich an ihm festhalten, darum kann ich mich mit ihm verbinden, denn wenn Gott das Unrecht, was geschieht, einfach ungestraft lässt, ein Auge zudrückt und so vergibt, ist das billige Gnade, da kann ich nicht mit leben, aber ich kann damit leben, dass Gott diese Menschen richtet, die so viel Unheil anstiften. Mir sagte eine Frau jetzt auf der Freizeit in Israel, der Gott des Alten Testaments hat sich aber ganz schön verändert. Ich glaube an den Gott des Neuen. Ich musste ihr gestehen, es ist der gleiche. Er zeigt es nur von einer anderen Seite. Wenn Zorn und Rache Gottes ausgeklingt werden, ist Gnade eine billige Sache. Wenn wir aber erkennen, dass Zorn und Rache zu Gottes Wesen gehören, dann wird uns nochmal deutlich, was es heißt, dass er uns liebt. Und dass er uns befähigt zur Feindesliebe. Wir können ja nicht Feinde lieben und sagen, nein, das, was du machst, ist alles okay. Nein, es ist nicht okay. Und es wird, ein Mensch wird zur Verantwortung gezogen. Dieser Gott, der im Alten Testament ganze Völker ausrotten lässt, ist auch ein Gott, der in der Lage ist, eine Hölle zu schaffen. Und dem stellen wir uns nicht gerne. Wir haben so ein humanistisches Christsein oft, wo sie sagen, nein, nein. Die Church of England hat in den 80er Jahren die Hölle abgeschafft, per Mehrheitsbeschluss, nicht wahr? Sie sagen, nein, das ist unzeitgemäß. Aber dieser Gott, der das etwas Unbegreifliches wie die Hölle geschaffen hat, ist auch ein Gott, der so etwas Unbegreifliches hat wie eine Liebe, die seinen eigenen Sohn gibt. Und daran ermessen wir, welche Qualität diese Liebe hat. Eine unbegreifliche Liebe. Unbegreiflich der Zorn, unbegreiflich die Liebe. In Malachi 3, Vers 6 sagt Gott, und der Vorwurf, er hätte sich verändert, ist schon damals im Raum gewesen. Ich bin Yahweh. Ich habe mich nicht geändert. Und ihr habt auch nicht aufgehört, Jakobssöhne zu sein. Ihr auch nicht. Ihr seid noch immer die gleichen Halunken, die Fersenhalter, die Betrüger, die Leute, die sich das Leben mauschen wollen. Das steht dahinter. Ihr habt euch auch nicht geändert. In Jakobus heißt es, Jakobus 1, Vers 17, bei ihm gibt es keine Veränderung. Auch nicht den Hauch eines Wechsels. Es hilft mir, mit Gott zu rechnen, weil Gott nicht wandelbar, nicht unberechenbar ist. Nicht heute ein Kriegseinsatz im Irak einordnet und ein paar Stunden später sagt, April, hab's nicht so gemeint und so. Nicht wahr? Gott ist ein Gott, der zu seinem Wort steht. Von Ewigkeit her, er ist berechenbar. Und darum habe ich seit Aussagen auch im Alten Testament über Gott selbst Aussagen mir angestrichen. Weil mein Gefühl oder mein Verstand rebellieren manchmal gegen Gott. Und dann halte ich mich daran, was geschrieben steht. Dann wähle ich zwischen der Auswahl, folge ich meinem Gefühl, meinem Denken über Gott oder das, was die Heilige Schrift uns offenbart. Gericht und Gnade sind zwei Seiten der einen und derselben Medaille, sind zwei Seiten von Gott. In Hebräer 8 heißt es, Jesus, ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes geworden, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Nochmal Verhältnis, alter Bund, neuer. Der Gott ist der gleiche, aber der Bund ist ein neuer. Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, so wäre kein zweiter nötig gewesen. Er wird anders sein als der, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Denn diesem Bund sind sie nicht treu geblieben und ich habe auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird so aussehen. Ich werde ihnen meine Gesetze ins Herz und ins Gewissen schreiben. Dieser erste Bund war kein Fehlschlag, sondern der erste Bund war dazu da, um dem Volk Ehrfurcht vor Gott zu geben, zu unterscheiden zwischen heilig und unheilig und darum auch die ganzen Reinheitsgebote und die Opfergesetze und so weiter. Er war dazu da, dem Volk im Grunde vor Augen zu führen, dass es schuldig ist, dass es nicht in der Lage ist, das Gesetz zu halten. Paulus sagt im Galaterbrief, es ist wie ein Pädagoge, der dem Sohn eines, der Erbe ist, beibringt, was richtig und falsch ist. Dieser Sohn ist zwar schon Erbe, aber noch ist er unter der Fuchtel des Erziehers. Und Paulus sagt, genau das ist das Gesetz. Es sollte den Menschen aufzeigen, was richtig und falsch ist. Und am Gesetz konnten sie erkennen, was richtig und falsch ist. Das Gesetz hat sie aber nicht dazu befähigt, sich zu ändern. Es hat nur aufgezeigt, hat sie verurteilt. Und an diesem Punkt hat sich Israel festgebissen. Sie haben die Gnade abgelehnt und haben gesagt, nein, wir drehen an der Stellschraube noch ein wenig, das wird schon irgendwie klappen. Bis heute, sie versuchen das Gesetz zu erfüllen. Es gibt 613 Gesetze, 248 Gebote und 365 Verbote für jeden Tag des Jahres eins. Wer soll das alles behalten? Und es gibt tausende von Zusatzvorschriften der Väter, die in der Mishna festgehalten sind. Der erste Bund hatte einen Mangel. Nicht, dass die Gebote schlecht waren, sondern das Volk war nicht in der Lage, es zu halten. Der erste Bund war wie Leitplanken und hatte den Mangel, dass das Volk da immer dagegen schrappte und versagte. Denn diesem Bund sind sie nicht treu geblieben. Und genau das hatte dieser Bund auch vor, dem Volk zu zeigen, ihr könnt es nicht. Aber nun biete ich dir, Volk Israel, an, Gnade entgegenzunehmen. Von Mose hat es das Gesetz bekommen, von Jesus die Gnade. Und sie haben es ja in der Mehrheit abgelehnt. Das ist das Manko. Gesetz und Gnade. Das Gesetz muss erfüllt werden und Jesus hat es erfüllt, ganz und gar. Ich habe das meiner Frau deutlich gemacht, ohne zu ahnen, was ich tue. Es war einfach eine spontane Handlung. Ich war ja in meinem ersten Beruf Polizeibeamter. Wir machten Geschwindigkeitskontrollen und ich hatte den Job, das Geld einzutreiben. Ich sagte der Frau, tut mir leid, Sie sind zu schnell gefahren. Habe ja gesagt, wie viel und was es kostet. Und ich sagte, da geht kein Weg dran vorbei, das müssen Sie bezahlen. Die Frau weinte wie ein Schlosshund, öffnete das Portemonnaie, hatte viel zu wenig drin. Und ich hatte Mitleid mit ihr. Ich schaute hinter mich, da lehnte der Kollege an die Laterne und guckte. Es war die Zeit der Beförderung, eine Zeit, wo es mehr Beamte gab als Lehrstellen und erwartete nur, dass ich einen Fehler mache. Hätte ich ein Auge zugedrückt und gesagt, ach, ist nicht so schlimm, einmal zu schnell ist kein Mal oder so, dann hätte er mich verpfiffen. Ich wusste, die Frau kommt nicht drum herum zu bezahlen. Dann machte ich etwas, ich packte in mein Revers und holte 20 Mark, das war die Währung, die man damals hatte, kurz nach dem Goldtaler in Entenhausen und vor dem Euro, überreichte die 20 Mark der Frau und sagte so, bitteschön, Sie sind verpflichtet, das zu bezahlen, es kostet 20 Mark. Sie gab mir die 20 Mark und ich sagte, haben Sie begriffen, was Sie eben erlebt haben? Das Gesetz muss erfüllt werden, aber das, was Sie erlebt haben, ist Gnade. Ich habe es für Sie bezahlt und habe hinterhergeschickt, ein anderer hat das für mich getan, aber nicht wegen einer Verkehrsüberschreitung, sondern weil mein Leben falsch lief. Gnade. Ob die Frau das begriffen hat, weiß ich nicht, aber ich habe versucht, es ihr klar zu machen. Die Juden halten am Weg des Gesetzes fest. Der Jude Paulus schreibt über die Angehörigen seines Volkes, ich kann ihnen bezeugen, Römer 10, Vers 2, dass sie sich mit großem Eifer für Gott einsetzen, doch was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Manchmal sagen die Leute, die Hauptsache überzeugt, aber man kann auch vom Falschen überzeugt sein. Und kann wie fanatisch daran festhalten, wie verbohrt. Und er schreibt weiter, sie begreifen nicht, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Damit haben sie sich der Gerechtigkeit, die Gott ihnen schenken will, sie lehnen praktisch die 20 Mark ab, die der Polizist ihnen reicht, damit sie es bezahlen können und verweigern sich. Und er sagt, mit Christus hat der Weg des Gesetzes sein Ziel erreicht. Es wird jetzt jeder, der an ihn glaubt, für gerecht erklärt. Das Gesetz ist nicht abgetan, ist nicht ungültig, es ist erfüllt. Im Griechischen steht hier das Wort Telos. Telos heißt Zielerfüllung. Jemand hat genau ins Ziel geschossen. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Es ist nicht mehr nötig, Ritualgesetze zu halten. Es ist nicht mehr nötig zu opfern. Das Opfer ist ein für alle Mal gegeben und gültig, wie wir das ja beim Herrn mal gehört haben. Und die Juden sagten, jetzt, wir versuchen auf unserem Weg und gehen damit falsch. Gehen wir mal zurück an den Anfang des Dienstes von Jesus. Das ist übrigens ein Rabe, der in Bethlehem so über die Hürden schaute, wo früher die Herden waren mit den Schafen und wo Maria auch ihr Kind zur Welt brachte. Er beginnt in Nazareth, er geht nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Auch Jesus hatte Gewohnheiten. Gewohnheiten sind etwas Gutes. Wenn man keine Lust hat, dann hält die Gewohnheiten. Und wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrollen des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Ein Gesalbter war ein Messias oder griechisch Christus. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Gewalt. Ich soll verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn. Das Gnadenjahr war innerhalb des Sozialsystems Israel jeweils das 50. Jahr, wo alles in seinen ursprünglichen Zustand zurückkam. Wenn sich einer aus Armut verkauft hat als Sklave, dann diente er bis zu dem nächsten 50. Jahr. Hat er sich nach 45 Jahren in die Sklaverei verkauft, dann war er nur noch für 5 Jahre wert, hat entsprechend wenig bekommen. Hat er sich nach einem Gnadenjahr verkauft, dann musste er 49 Jahre dienen. Auf jeden Fall im 50. ist alles wieder zurückgefallen. Auch Grundstücke, die verkauft wurden, immer nur für 49 Jahre und dann kamen sie zurück. Auf diese Weise hat man Großgrundbesitz vermieden und den Verlust von Grund und Boden. Ein großartiges soziales System. Vergebung ist etwas anderes als Versöhnung. Versöhnung ist genau das, was im Gnadenjahr stattfindet, nämlich der ursprüngliche Zustand wird wiederhergestellt. Jesus will den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, nämlich Friede mit Gott zu haben. Jesus ist ja als jüdischer Rabbi umhergegangen, er hat nach jüdischer Weise gelehrt, er hat sich in nichts unterschieden, in der Lehrmethode nicht unterschieden, außer im Inhalt. Er hat dieselben Methoden benutzt, er hat auf Fragen, oft Rückfragen gestellt, eine typische rabbinische Lehrweise, um die Menschen selbst entdecken zu lassen, was wahr ist und was falsch. Er hat die Methode, wenn das richtig ist, um wie viel mehr ist das andere richtig? Wenn das, was ihr erkennen könnt, einsehen könnt, dann ist das, was ihr nicht begreifen könnt, umso mehr wahr. Wenn Gott die Vögel versorgt, wie viel mehr euch? Wenn der ungerechte Richter auf das Betteln der Frau ihr doch recht gibt, wie viel mehr Gott, der gerecht ist und so. Also diese Methoden, die hat er angewandt und eben dann auch in Gleichnissen gesprochen, das haben die Rabbiner auch getan. Und dann heißt es in Matthäus 13, da kamen seine Jünger zu ihm und fragten, warum sprichst du in Gleichnissen zu ihnen? Er erwiderte, euch wurden die Geheimnisse des Himmelreichs anvertraut, ihnen nicht. Das scheint keine Antwort auf die Frage zu sein. Hallo, wir haben gefragt, wieso du in Gleichnissen redest. Gleichnisse sind Bilder, die als Information für eine Wahrheit stehen. Wenn man 2 Münzen nebeneinander hält, dann berühren sie sich an der äußersten Stelle. Manchmal steht ein Gleichnis nur für einen Punkt, manchmal sind Gleichnisse verzahnt und es gibt viele Punkte, die man auslegen kann. Auf jeden Fall werden durch Gleichnisse Informationen entweder verdeutlicht oder sie werden verhüllt. Natürlich haben ihn alle Leute verstanden, er hat ja ihre Sprache gesprochen, er hat verständliche Worte gesprochen, aber den Sinn dahinter haben sie nicht begriffen. Und damit hat Jesus verhüllt und in Kapitel 13 hat er angefangen, in Gleichnissen zu sprechen, weil dieses Volk inzwischen gerichtsreif wurde. Es hatte ihn abgelehnt. Und in Kapitel 12 lesen wir, dass sie sogar behauptet haben, dass der Heilige Geist der Teufel selbst sei, mit dem er den Beelzebul austreibt. Und zwar aus Berechnung. Sie wollten ihn nicht als Messias. Und er sagt, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das wird euch nicht vergeben. Und dann wechselte sein Dienst und er hat nur noch in Gleichnissen gesprochen. Ihnen ist es nicht anvertraut, euch, ja, da begann eine Sichtung. Und dann sagt er, an ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht nur hin, ihr werdet trotzdem nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind zu. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen. Sie wollen nicht umkehren, dass ich sie heile. Da ist also das Verhalten der Menschen Ursache dafür, dass sie nichts mehr verstehen. Sie hören, sie sehen, aber sie erkennen nichts. Und das hat schon Jesaja gesagt, sie haben einen Punkt erreicht, an dem es keine Rückkehr mehr gab. Und sie haben sich zum Gericht gehört. Das Reden in Gleichnissen haben wir auch in zeitgenössischen Quellen, die Leute in Qumran, diese Qumran-Gemeinschaft, die hatten auch oft Bilder, nämlich dass der Kampf des Guten gegen das Böse versinnbildlicht durch Weiß und durch Schwarz. Das ist zum Beispiel am Schrein des Buches. Der Deckel ist schneeweiß und dahinter haben sie eine rabenschwarze Wand aufgestellt. Der Kampf des Guten gegen das Böse, Sinnbild. Da stehen Farbe für eine Tatsache. Jesus hat in Gleichnissen gesprochen und die Juden haben gehört, aber haben überhaupt nichts begriffen. Und dann sagt Jesus am Ende seines Dienstes, als die Jünger sagten, ach, guck mal dahin, ist der nicht prächtig, dieser Tempel. Das hier ist ein Bild von einer Nachbildung des Tempels auf einem Plakat, das ich fotografiert habe in Jerusalem. Da sagt er, wenn ihr das seht, wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Heeren eingeschlossen ist, könnt ihr sicher sein, dass seine Zerstörung unmittelbar bevorsteht. Denn dann sind die Tage der Bestrafung da, an denen alles in Erfüllung geht, was in der Schrift darüber gesagt ist. Er hat angefangen mit einem Wort aus Jesaja. Bin geschickt, um zu ein Gnadenjahr des Herrn zu verkünden, und hat mitten im Satz aufgehört. Wenn wir mal bei Jesaja 61 nachschlagen, werden wir entdecken, er hat den Nachsatz weggelassen und ein Tage der Vergeltung. Er hat ihnen also die Chance gelassen, sich zum Heil zu hören, aber das haben sie nicht getan und er sagte, jetzt kommt dieser Zeitpunkt, alles, was in der Schrift darüber gesagt ist, ist zur Bestrafung. Das sind die Tage der Vergeltung, der Bestrafung. Sein Dienst hat angefangen als Angebot und er endet damit, dass er sagt, ihr habt euer Heil verwirkt, ihr habt mich in der Mehrheit abgelehnt, ihr werdet die Konsequenzen tragen müssen. Dass das Volk Israel darauf beharrte, nach dem Gesetz beurteilt zu werden, ist die Tragik, denn der alte Bund ist in Form eines Rechtsbündnisses abgeschlossen worden. Das sind die 10 Gebote. Das ist zum Beispiel das 5. Buch Mose. Es hat die Form, die amtliche Form eines Rechtsbündnisses, was ein König, der assyrische oder babylonische König, mit den eroberten Völkern gemacht hat. Da wird aufgezählt, wer sind die Vertragspartner? Ich, der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat, und ihr das Volk Israel, was verdankt ihr mir und was ist Gegenstand dieses Vertrages? Die 10 Gebote zum Beispiel. Oder in 5. Mose wird das ja alles nochmal wiederholt. Und am Ende von 5. Mose wird gesagt, im Falle des Einhaltens habt ihr folgenden Vorteil, Segen. Im Falle der Nichtbeachtung folgende Flüche. Dieses Volk Israel hat entschieden, wir wollen dich nicht, wir lehnen die Gnade ab und darum musste es die Konsequenz des alten Bundes tragen, nämlich den Fluch, der bereits in den 5 Büchern Mose vorgezeichnet ist. Das ist ein Bild aus Yad Vashem. Yad Vashem heißt Name und Gedenken. Da ist eine Viehwaggon der deutschen Reichsbahn ausgestellt, mit dem Juden nach Auschwitz transportiert wurden. Er ist auf Schienen gestellt, die über dem Nichts enden. Schienen, die ins Verderben führen. Yad Vashem. Eine Erinnerung, die einem ans Herz geht, weil dieses Volk zum Entsetzen für alle Völker geworden ist. Die Juden erleben die Konsequenz des Gesetzes. Okay, ihr wollt das Gesetz, darum müsst ihr auch den Fluch des Gesetzes tragen. Es sind die Flüche für den wortbrüchigen Bündnispartner. Da heißt es bereits in 5. Mose 28 und es liest sich wie eine Kurzfassung des Holocausts. Du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött bei allen Völkern, zu denen Jahwe dich treibt. Jahwe wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Unter diesen Völkern wirst du nicht ruhig wohnen können, dein Fuß wird keine Bleibe finden. Jahwe wird dir dort ein zitterndes Herz, erlöschende Augen und eine verzweifelte Seele geben. Dein Leben wird in Gefahr schweben, du wirst dich Tag und Nacht fürchten und deines Lebens nicht mehr sicher sein. Holocaust. Und nach dem Holocaust kam die Theologie, Gott ist tot. So ein Gott kann es gar nicht geben, der das zulässt. Oder doch, es ist der gleiche Gott, der seine Gnade umsonst anbietet. Der gleiche Gott, der seinen Sohn elend am Kreuz sterben ließ, ist der Gott, der dieses Volk durch dieses Elend führte, in dieses Elend. Es ist die Konsequenz des Gesetzes. 2000 Jahre Israel in Europa sind 2000 Jahre der Schande über das christliche Europa, denn sie haben dieses Volk wo immer versucht auszurotten. Pogrom ist ein aus dem Osten stammendes Wort und Entlösung ein deutsches und so. Wir kennen die Geschichte und all das geschieht vor Gottes Augen. Man hat die Juden immer und immer vertrieben in Polen, in Russland, in Spanien. 1492 bei der Reconquista, der Rückeroberung von den Muslimen, haben sie die Juden gleich mit ausgewiesen. Und sie sind interessanterweise von Spanien nach Marokko geflüchtet unter die Obhut von Muslimen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nun, bis in unsere neueste Zeit. Es schien, wie wenn die Geschichte der Bund mit Israel aus und vergessen sei. Gott hat seine Geschichte mit scheint, wie wenn Gott die Geschichte mit seinem Volk beendet hätte. Jesus sagt, die Menschen werden, also die Jüdischen, werden mit dem Schwert erschlagen oder als Gefangene in alle Länder verschleppt. Jerusalem wird so lange von fremden Völkern niedergetreten werden, bis auch deren Zeit abgelaufen ist. Jerusalem wurde ja platt gemacht, es wurde umbenannt und den Juden verboten, Jerusalem zu betreten. Die Geschichte schien am Ende. Die Rabbiner, die es noch gab, haben sich nach Tiberias zurückgezogen. Sie haben dann die Überlieferung der Väter verschriftlicht. Sie haben das Hebräische fixiert in der Aussprache. Sie haben den Bestand der Bibel gesichert. Wir verdanken den Juden die treue Überlieferung des Wortes Gottes, an das sie sich nicht gehalten haben. Jerusalem wird so lange von fremden Völkern niedergetreten. Der Blick hier ist ein Blick von dem Hotel, in dem wir waren, direkt auf die Altstadt und am bedeutendste Merkmal dort ist der Felsendom, der über allem thront, ein muslimisches Heiligtum. Es schien, wie wenn die Geschichte Israels am Ende ist. Ich habe, kurz nachdem ich mich bekehrt habe, eine Auslegungsreihe aus dem 19. Jahrhundert geschenkt bekommen von einem August Dexel und der beschreibt, 1800 paar zerquetschte, dieses Volk Israel wird wieder erstehen. Es wird wieder ein Volk werden. Und er hat interessanterweise Helme und Zeitungsberichte über seine Aussagen abgedruckt. Das ist noch nie passiert und so weiter. Aber ich habe entdeckt, hallo? Was da passiert, ist ja genau das, was im Alten Testament steht. Dieses Volk ist nicht am Ende. Gott macht Geschichte weiter mit diesem Volk. Und da heißt es, Jerusalem wird so lange von fremden Völkern niedergetreten, bis auch deren Zeit abgelaufen ist. Und dieses Zeitmaß wird öfter wiederholt. Das prophetische Maß orientiert sich am Verhalten der Menschen und also nicht an kalendarischen Festlegungen. Also nicht 1. März 2020, sondern bis auch deren Zeit abgelaufen ist. Römer 11, 25, dieses Zurückstellen Gottes mit diesem Volk gilt nur so lange, bis die volle Zahl der Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Gott hat sich von diesem Volk abgewendet, hat sich den Heiden zugewendet und beginnt jetzt nach dem Europa, Südamerika und die Nationen erreicht sind, sich wieder seinem Volk zuzuwenden, so lange, bis die Vollzahl zum Glauben gekommen ist, bis sich der Letzte aus den Nationen bekehrt hat. Diese Zahl kennt nur Gott, darum wissen wir nicht, wie lange das hält. Wir haben das auch schon im Alten Testament, dass Gott eine Zeit des Gerichtes oder der Gnade herauszieht. Als er Abraham eine Verheißung gemacht hat, sagte er, jetzt bist du doch ein Fremder. Aber Generationen nach dir werden deine Nachkommen dieses Land erobern. Aber nicht jetzt. Und dann sagt er in 1. Mose 15, Vers 16, erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren. Und die Begründung ist so interessant, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Da sagt Gott, ihr werdet 400 Jahre geknechtet werden, die 400 Jahre, die Israel in Ägypten war. Warum? Weil die Schuld derer, die im Land Kanaan leben, das waren die Amoru, die westlichen, die Amoriter standen wie die Germanen, also für die Völkerschaften in Kanaan. Ihr volles Maß an Schuld ist noch nicht erreicht. Aber wenn es erreicht wird, wird dein Volk ausziehen und wird zum Gerichtshandeln in dieses Land einziehen. Interessant, wie Gott schon damals Gericht hinauszieht und dann sein Volk als Gerichtsvollzieher nach Kanaan schickt. Wie kann Gott so furchtbar sein? Und ich höre ja oft, lässt Menschen dahin schlachten und so, ja, es ist schlimm. Und das Neue Testament sagt ja, es ist schrecklich, in die Hand Gottes zu fallen. Aber es ist Gnade, wenn wir uns ihm zuwenden, denn er liebt uns, und zwar unverbrüchlich. Bei all diesen Dingen, die wir lesen, wird uns deutlich, Gott ist absolut treu zu dem, was er gesagt hat. Aus Israels Geschichte lernen wir, wer Gott ist. Römer 11, da sagt Paulus, Gott nimmt seine Gnadenerweise nicht zurück und bereut seine Berufungen nie. Er hat seine Berufung für das Volk Israel niemals zurückgenommen. Er hat es zurückgestellt, er hat es vernachlässigt, aber nur zu eurem Vorteil, nicht weil er fertig war mit ihnen. Und dann schreibt Paulus, früher hattet ihr, also ihr aus den Nationen, Gott nicht gehorcht und habt jetzt doch wegen Israels Ungehorsam Gottes Erbarmen gefunden. So sind auch nun auch sie ungehorsam geworden, damit sie dadurch, dass ihr Gottes Erbarmen gefunden habt, jetzt ebenso Erbarmen findet. Er sagt, der Spieß ist gerade rum umgedreht, aber damit ist die Berufung für Israel nicht am Ende. Und daran wird uns deutlich, wie Altes und Neues Testament ineinander greift, wie wir sehen, dass Gott die Dinge, die er verheißen hat, auf jeden Fall durchführt. Das ist ein Bild aus einer evangelischen Kirche in Jerusalem, der Ältesten. Und links und rechts sind in dem Glas zwei Bäume abgebildet mit abgeschlagenen Zweigen. Der Ölbaum, wo die Zweige herausgenommen sind. Er hat diesen Bund mit Israel niemals aufgegeben. Aber er hat sich von Israel abgewendet, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Ich war 1973 noch in der Ausbildung bei der Polizei und der Hundertschaftsführer war total eingenommen von Israel. Die haben gerade den Yom Kippur-Krieg gewonnen. Und er sagte, meine Herren, an diesem Volk können Sie lernen, was Wehrhaftigkeit ist und so weiter. Ich bin fasziniert. Ich werde Ihnen nächste Woche einen Vortrag über Israel halten. Dann hielt er inne und sagte, oder ist hier jemand, der sich mit Israel auskennt? Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich habe einen Finger gestreckt. Und dann sagt er, Mühe, Sie werden nächste Woche einen Vortrag über Israel halten. Dann hatte ich was an der Backe. Und ja, habe ich getan. Und ich habe dieser Hundertschaft, etwa 400 Leuten, Gottes Wege mit seinem Volk aufgezeigt. Habe ihnen gezeigt, hinter diesen politischen Dingen, die wir heute beobachten, steckt Gott. Er hat dich nicht aus dem Weltgeschehen herausgezogen. Es geht nicht nur um mein Jesus und mich, es geht um die ganze Welt. Er hat diese ganze Welt in seiner Hand und das Chaos, was wir heute erleben, ist Teil seines Planes. Es ist ihm nicht entglitten, sondern er hat alles vorausgesagt. Und daran erkennen wir, an der Wiederauferstehung Israels als Volk, dass Gott sein Wort hält. 4. Mose 23, 19, da ist wieder so ein Wort, was etwas über Gott aussagt. Gott ist ja kein Mensch, der lügt. Kein Mensch, so der etwas bereut. Das habe ich mir auch angestrichen. Weil oft habe ich den Eindruck, Herr, warum um alles in der Welt sagst du, bittet und wird euch gegeben. Ich bitte und mir wird nicht gegeben. Was soll es bedeuten? Ich begreife es nicht. Ne? Da streikt unser Verstand. Das sagt unser Gefühl, ist doch alles gar nicht wahr. Aber Gottes Wort stellt sich gegen Gefühl, gegen unsere begrenzte Einsicht und sagt, so steht es. Halte dich daran. Die Entscheidung müssen wir immer wieder selbst treffen. Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch. Und was er verspricht, das hält er gewiss. Hesekiel 36, was hat er denn gesagt? Ich werde meinen großen Namen, den ihr unter den Völkern entweiht habt, wieder zu Ehren bringen. Und wenn ich mich vor den Augen der Völker an euch heilig erweise, werden auch sie erkennen, dass ich es bin. Yahweh spricht, Yahweh der Herr. Warum macht Gott mit diesem Volk das? Er stellt es zum Entsetzen für alle Völker, dass sie sagen, boah, wie kann so etwas geschehen? Wie kann es einen Gott geben, der so etwas tut? Und er führt es zurück, dass ein Hundertschaftsführer fast ausrastet vor Begeisterung, aber nicht erkennt, dass dahinter Gott steht. Ich werde meinen Namen zu Ehren bringen. Wenn ihr in die Bibel schaut, wenn ihr Bibel vermittelt, zeigt den Menschen, dass ich es bin, der hinter dieser Geschichte steht, dass Israel, dieses Volk, das in zig Länder verstreut wurde, das keine einheitliche Sprache mehr hatte, das nichts hatte außer der Tora, dass dieses Volk wieder beginnt, ein Volk zu sein. Ich werde mich vor den Augen der Völker an euch als heilig erweisen. Diese ausgemerkelten Leute, die als Knochengestelle dann ausgewandert sind auf den Schiffen in ihr Land, mussten sich, sobald es gegründet war, direkt wehren gegen eine Übermacht von Arabern und haben gesiegt. Und dann sagt Gott, es gibt zwei Phasen dieser Wiederherstellung. Ich werde euch also aus den Völkern herausholen, euch aus allen Ländern einsammeln und euch auf euren Grund und Boden zurückbringen. Das erleben wir heute. Und darum mache ich Reisen nach Israel, um Menschen zu zeigen, schaut mal dahin. Hier seht ihr Gott am Wirken. Hier seht ihr, wie sich die Dinge wortwörtlich erfüllen. Dieses Volk ist wieder eine Nation. Die Wüste blüht, wie Gott es gesagt hat, und großartig. Und die zweite Phase, und die steht noch aus, Israel versucht mit jeder Phase seines Volksseins Gott aus seinem Geschehen rauszuhalten und kann es nicht, weil es immer noch in der Verblendung verharrt gegenüber Jesus. Dann sagt er, dann aber werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Dann, und das haben wir ja am Beginn schon gelesen, sagt er, werde ich einen neuen Bund machen, den werde ich euch ins Herz schreiben. Es ist der neue Bund mit Israel. Wir sind schon damit einbegriffen und wir sind als Völker da mit hineingenommen. Also Gott wird dieses Volk zur Umkehr bringen. Als Volksganzes. Jetzt ist es ein mühsames Unterfangen, Juden zu bezeugen, dass Jesus der Messias ist. Es gibt sie, aber noch eine kleine Gruppe in Israel. Aber es wird Gott selbst sein, der dieses Volk zur Umkehr bringt. Das wird nicht ohne Not geschehen. So wie ich das aus dem Alten Testament erkenne, wird dieses Volk furchtbar in die Bredouille kommen. Es wird an dem Punkt sein, wo man es auszurotten droht. In der höchsten Not, wo sie eigentlich am Ende scheinen, werden sie dann Jesus erkennen. Zacharia 12. Sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Sie werden um mich weinen, wie um ein einziges Kind. Ich habe dieses Foto am Flughafen aufgenommen. Bring the Jewish people home. Es ist die Fluggesellschaft, die dafür wirbt. Aber letztendlich steckt Gott dahinter. Menschen aus allen Völkern und Nationen kommen zurück. Nicht weil ein komischer Zufall hier mitspielt, sondern weil Gott selbst hier am Werk ist. Jeremia 31, Vers 10, diesen Vers hat uns Johannes Gerloff ans Herz gelegt. Er sagt, dieser Vers ist seine Berufung, ihr Völker hört, was der Herr euch sagt. Macht es bis an die Enden der Welt bekannt. Ich war es, der Israel in alle Winde zerstreut hat, jetzt sammle ich es wieder. Ich beschütze mein Volk wie ein Hirt seine Herde. Für dieses Volk wird es kein Weg an Jesus vorbei, keine irgendwie anders geartete Rettung geben. Der Weg ist auf Jesus hin gewiesen, aber Gott steht dahinter. Und damit zeigt Gott, er ist der gleiche im Alten wie im Neuen Bund. Die Bedingungen haben sich verändert, nicht mehr Gesetze halten, nicht mehr Reinheitsvorschriften halten, sondern Gnade. Dieses Bekennen, Herr, ich bin nicht in der Lage, deine Gesetze zu halten. Du siehst meine Gedanken, du siehst meine Worte, du siehst meine Blicke und so. Herr, ich bin auf deine Gnade angewiesen und Gott gibt sie uns. Das haben wir ja schon gehört. Nicht nur die von 1995, sondern auch die von den 3 Wochen und so. Aber es wird niemals billige Gnade, weil wir wissen, was es Jesus gekostet hat. Und weil wir wissen, dass Sünde bei dem Herrn schwer wiegt und dass Gottes Zorn so unbegreiflich ist, dass wir sie niemals wirklich erfassen, um seine Gnade umso mehr Wirksamkeit hat. Billige Gnade ist Gnade, die all diese ernsthaften Zeiten weglässt und so, ach, das wird er so genau nicht nehmen, doch, er nimmt es sehr genau, weil Gott ein heiliger Gott ist. Okay, hier habe ich versucht deutlich zu machen, alter Bund, neuer Bund, sie gehören zusammen und sie sind nicht voneinander zu trennen. Wir sind Teil des neuen Bundes, Teil, die eingepfropft wurden in das Volk, in die Zusagen, die nur dem Volk Israel gegolten haben und jetzt denen gelten, aus Juden und Nichtjuden, die im Glauben und im Vertrauen. Ich bete noch. Vater im Himmel, deine Wege für diese Welt sind unergründlich und doch erkennen wir einen Bauplan, ein Ziel, etwas, was werden soll und noch im Entstehen ist. Dinge, die bereits fertig sind, die sich erfüllt haben. Herr, es verändert unsere Weltsicht, weil diese Welt nicht einfach Chaos ist, sondern weil du dieses Chaos in deine Pläne mit eingebaut hast. Und so mit deinem Volk Israel und mit deiner Gemeinde zurechtkommst. Und weil du beides miteinander auf merkwürdige Weise verwoben hast, so dass Juden und Nationen die Gelegenheit haben, umzukehren, um dich zu erkennen, Jesus Christus, den Retter, den Erlöser, der den Fluch, deinen Fluch getragen hat, der uns frei gemacht hat von der Angst und zuversichtlich macht, weil du, der lebendige Gott, unveränderlich bist und über die Jahrtausende hinweg dein Wort einhältst. Herr, mit dir dürfen wir rechnen. Und dafür danken wir dir. Amen. Amen.